Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir freuen uns, dass wir wieder unter euch sein dürfen, mit euch Gemeinschaft haben dürfen und miteinander Gottes Wort betrachten dürfen. Der heutige Predigttext steht in Epheser 4, Vers 1 bis 16. Und er ist in meiner Bibel überschrieben: Die Einheit im Geist und die Vielfalt der Gaben. Es ist so ziemlich ein Paralleltext zur Lesung von vorhin. Und in diesem Text werden die Grundelemente der Gemeinde Jesu beschrieben. Ich lese aus Epheser 4, 1 bis 16. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut und Geduld. Ertraget einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es Psalm 68, 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Herr Jesus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Und dafür danke ich dir von Herzen. Amen. Liebe Geschwister, nachdem wir vor drei Wochen waren wir letztes Mal da, über das neue Leben als Geschenk seiner Gnade aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes nachgedacht haben, wollen wir uns heute von Paulus ins Zentrum der christusgläubigen Gemeinde mit hineinnehmen lassen, unter dem Aspekt, was Einigkeit im Geiste Christi heißt. Und wie dieser Heilige Geist, den Jesus bei seiner Himmelfahrt über seine Gemeinde ausgegossen hat, jedem Glied in der Gemeinde seinen Platz zuweist. Unser heutiger Bibelabschnitt gibt entscheidende Hilfen, wenn wir über Wachstum im Glauben und in der Jüngerschaft nachdenken. Im letzten Punkt der Predigt vom 21. Oktober habe ich versucht, etwas zu beleuchten, was es heißt, was meine und deine Konsequenz von Gottes gutem Handeln an jedem Einzelnen von uns ist, nämlich, dass wir unseren natürlichen, menschlichen Willen ganz in seine Obhut geben müssen, dass er Jesus Christus ihn umformt nach seinem Willen, damit wir ganz mit ihm verbunden werden und in einer Einheit mit ihm das einnehmen dürfen, was uns Gott durch Jesus Christus heute schon bereitet hat und in der Ewigkeit dereinst vollends zur herrlichen Vollendung kommt. Diese unsere Konsequenz in der Willensübergabe an unseren Herrn ist sehr wichtig, weil uns Jesus in den Bau seiner Gemeinde mit einbinden möchte. Er, Jesus, unser Herr, will uns persönliches und geistliches Wachstum aus seiner Gnade und Barmherzigkeit schenken, denn er möchte jeden seinen Nachfolger aktiv am Bau seines Reiches beteiligen. Unser Bibelabschnitt ist in 4 Teile gegliedert. Erstens, bevor uns Jesus unseren Platz in seiner Gemeinde nach seinem Willen zuweisen kann, möchte er uns zurüsten für diese Aufgaben. Das möchten uns die Verse 1 bis 6 verdeutlichen. Zweitens, nach welchen Kriterien die Dienste in der Gemeinde zugewiesen werden, das beschreiben uns die Verse 7 bis 11. Drittens, die Verse 12 bis 14 sagen etwas über das Ziel dieser verschiedenen, von unserem Herrn eingesetzten Dienste aus. Und schließlich viertens, das geistliche Wesen der zum Haupt hinwachsenden Gemeinde Jesu, das möchten uns die Verse 15 und 16 nahebringen. Beginnen wir also zum Ersten, wie diese unsere Zurüstung für unsere Aufgaben zum Bau der Gemeinde Jesu aussieht. So ermahne ich euch nun, Vers 1. Mit anderen Worten, nun fordere ich euch auf. Das ist eine gewaltige Aussage des Paulus. Diese starken Worte liegen uns nicht so. Denn sie sind ja alles andere als eine Lobeshymne, sondern sie haben einen zurechtweisenden Charakter, den wir nicht so gerne mögen. Doch Paulus möchte die Gemeinde zu Ephesus nicht fertig machen, sondern aufmuntern, ermutigen, dass sie der Berufung würdig lebt, mit der sie berufen ist. Nicht vom Übermütigen oben herab. Das bezeugt auch schon die Situation, dass Paulus aus dem Gefängnis schreibt, sondern aus herzlicher Verbundenheit in und mit Christus. Das bezeugt unter anderem auch sein Brief an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Dort steht, denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Deswegen sollen und müssen wir diese Ermahnungen des Paulus an die Epheser ganz persönlich zu eigen machen, weil wir in der gleichen herrlichen Berufung leben dürfen, wie die ersten neutestamentlichen Gemeinden. Ohne lange Umschweife kommt nun Paulus gleich ans Eingemachte. Dieses Ermahnen des Paulus wirft ein helles Licht auf die einzigartige Stellung der Gemeinde Jesu in der Welt. Dass sie, die zur höchsten Freiheit, die es überhaupt je geben kann, nämlich zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, berufen ist. Und dass gerade ihr von einem Gefangenen, in Ketten gefesselten, Worte der Ermahnung gesagt werden. Die göttlichen Begriffe von Gefangenschaft und Freiheit sind eben anders als die Begriffe der Menschen. Die Ermahnung des Apostels lautet nun: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid und euch zuteil geworden ist. Der Berufung, mit welcher die Gemeinde berufen ist, ging von Gott aus. Woraus und wozu er uns berufen hat, ist im ersten Teil dieses Briefes deutlich gesagt, nämlich aus dem tiefsten Elend zur höchsten Herrlichkeit, aus dem Tode in das Leben, aus der Sünde in die Gnade, aus der Finsternis in das Licht, aus der Gewalt des Satans zu Gottes seliger Gemeinschaft. Wir sind berufen, das Volk Gottes, die Familie des himmlischen Vaters, der Bau, der Tempel, die Heimat Gottes im Geist zu sein. Welch eine ungeheure, unübersehbare Fülle von Reichtum liegt in dieser himmlischen Berufung verborgen. Sollten wir da etwa noch einen Wandel führen nach der Art und Weise dieser Welt? Lesen uns nochmals die Verse 2 und 3. Fang an, 1b fange ich an. Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertraget einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Die nun folgenden 5 einzelnen Mahnungen sind die nähere Erklärung des allgemeinen Begriffs würdig wandeln. Die ersten 3 Mahnungen fassen das gegenseitige Verhalten der Gemeindeglieder zueinander zusammen. In der 4. und 5. tritt die Gemeinde als Ganzes in den Vordergrund. Wir versuchen zunächst die ersten beiden Tugenden, Demut und Sanftmut, etwas zu beleuchten. Das sind 2 Arten von Mut, die nicht auf dem Naturboden des gottesfernen Menschen wachsen. Dort existieren sie, wenn überhaupt, als höchst negative Begriffe. Bei den Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus manifestieren sie sich als Früchte des Geistes, als Kundgebung neues Lebens, das in ihnen vorhanden ist. Kurz der Begriff Demut. Im weltlichen Griechisch, übrigens, ich kann kein Griechisch, ich habe nachgeguckt. Im weltlichen Griechisch wird das Wort Demut in der Bedeutung von kriechend, niedrig, gemein gebraucht. So hat es sich auch in den meisten Köpfen unserer Zeit festgesetzt. Das biblische Griechisch weist dagegen von der weltlich-griechischen Bedeutung dieses Wortes nichts, sondern der Begriff Demut ist vielmehr die Bezeichnung der edelsten und notwendigsten Frucht des Heiligen Geistes. Die Demut ist also vom Neuen Testament her gesehen nicht Selbsterniedrigung, Knechtsgesinnung, Unterwürfigkeit, ein sich bücken und sich drücken vor Menschen. Echte Demut ist Mut zum Dienen für den Bau des Reiches Gottes. in einem geheiligten Selbstbewusstsein von dem, was Gott mir geschenkt hat. Kommen wir zum zweiten Ausdruck, Sanftmut. Dieser Begriff ist selbst in frommen Kreisen ein Fremdwort. Derjenige Mensch ist in Wahrheit sanftmütig, der von Gottes Blickrichtung aus alles sieht und beurteilt. Beständig durch das Schlüsselloch des engen Ichs sehen, das gibt ein verzerrtes Bild, das schafft Unruhe und Nervosität. Aber von der Weite und Höhe Gottes aus sich selber und die Mitmenschen und die Zeitverhältnisse betrachten, verleiht klares und rechtes Sehen, macht ruhig und sanftmütig. Die dritte Tugend, die Paulus nennt, ist die Langmut. Langmut steht 14 Mal im Neuen Testament und davon 10 Mal bei Paulus. Vielfach wird dieses Wort gleichgesetzt mit Geduld. Doch im genauen Betrachten gibt es doch einen wesentlichen Unterschied. Das heißt im Klartext, Langmut ist eine Geduld, die sich auf Personen bezieht. Derjenige Mensch ist langmütig, welcher es mit beleidigenden Personen zu tun hat und sich durch sie nicht in Zorn versetzen lässt. Und derjenige Mensch ist geduldig, welcher unter drückenden Verhältnissen standhaft bleibt und den Mut nicht verliert. Die Bibel spricht daher von der Langmut eines Davids, 2. Samuel 16, und von der Geduld eines Hiob. Die vierte Mahnung lautet, ertraget einer den anderen in Liebe. Dass das nicht immer einfach ist, ist kein Geheimnis und das brauche ich auch nicht besonders zu betonen. Vor einiger Zeit prägte im Evangeliumsrundfunk ein Verkündiger den Satz, sich einander lieben ist im weltlichen Lager, zum Beispiel Vereinen und sonstige Organisationen, viel einfacher. Denn hier haben sich lauter Gleichgesinnte zusammengetan. Doch in der christlichen Gemeinde ist es Jesus der Herr, der Menschen hinzutut, die er gerettet hat. Und unsere Aufgabe ist es dann, diesen Menschen mit ihren verschiedensten Charakteren die Liebe Gottes spüren zu lassen. Diese Liebe Christi ist es auch, die uns drängt, als Geschwister in einem Herrn uns gegenseitig in Liebe zu ertragen. Mehr noch. Hier liegt die Erklärung dafür, dass Paulus von der christlichen Nächstenliebe des Wiedergeborenen das Wort Agape sagen kann. Im Agape-Leben ist nicht der Mensch der Handelnde, sondern Gott, Gottes Geist und Christi Geist. Kommen wir zur fünften Mahnung und sei darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. In einer anderen Übersetzung hört sich das folgendermaßen an. Sputet euch das Einssein im Geist mit dem Bindemittel des Friedens zu bewahren. Man kann auch sagen, durch das Band des Friedens zu pflegen. Was das heißt, wollen uns die Verse 4 bis 6 ausdrücken. Dort heißt es, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater überall, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Drei große Dinge führt hier Paulus an. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Die Gemeinde ist in ihrer Bestimmung nach ein Leib, das heißt ein gegliederter Organismus, welcher sich als fester Zusammenhang aller einzelnen Teile darstellt. Als der Leib Christi ist die Gemeinde eine sichtbare Größe. Dass Jesus selbst das Einssein der Seinen als sichtbar gedacht hat, geht deutlich hervor aus seinen Worten im 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort bittet er seinen Vater im hohen priesterlichen Gebet, dass sie alle eins seien, damit die Welt erkenne, dass er vom Vater gesandt ist. Und was die Welt erkennen soll, kann nicht unsichtbar sein. Unsichtbar ist der Geist, sichtbar der Leib Christi. Ein Geist, hiermit ist der Heilige Geist gemeint. Er bringt dem Menschen die nächste Nähe Gottes, macht aber zugleich den Abstand zu ihm riesengroß. Er wirkt Seligkeit, aber auch Furcht und Zittern. Der Geist tötet nicht die menschliche Eigenart, sondern er heiligt und verklärt die ursprünglichen menschlichen Anlagen des Menschen. Er bringt nicht Neuschöpfung im Sinne der Schaffung eines neuen Menschentyps. Er stellt vielmehr jedes Mal den Menschen in seiner anerschaffenen, gottesbildlichen Art wieder her. Und endlich schafft der Geist nicht einzelne Gottesmenschen, sondern eine Gemeinde. Und wo der Geist ist, ist auch Gemeinde. Haben wir nicht eine herrliche Berufung, aber auch eine große Verantwortung? Dann spricht hier Paulus auch eine Hoffnung der himmlischen Berufung an. Dies wird uns ganz deutlich im ersten Kapitel des Epheserbriefes, die Verse 13 und 14 und 18 beschrieben. Deutlicher kann man es eigentlich nicht mehr sagen. Dort heißt es: In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Was für herrliche Worte. Die Einheit im Geist der Berufung der Gemeinde Jesu krönen die Verse 5 und 6. Dort heißt es: Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem Herrn dienen wir alle, nicht durch einen Kultakt, sondern für immer mit Leib und Leben. Mit unserer ganzen Überzeugung sind wir ihm zugetan. Mit unserem ganzen Sein sind wir ihm geweiht. Ein Glaube. Der Glaube ist die Grundhaltung der Seele, die unter Verzicht auf irdische Größe und eigene Kraft sich ganz auf Gottes Macht und Liebe stützt. Der Glaube ist nicht nur Überzeugung, sondern auch Treuegelöbnis zu dem einen Herrn vor der Gemeinde, und zwar bei dem einen Taufakt, dem sich alle unterzogen haben, da der alte Mensch begraben wurde und ein neuer emporstieg, gereinigt, Gott geweiht, neu geschaffen durch die göttliche Lebenskraft des einen Herrn, durch den Heiligen Geist, worin der Betreffende innerlich und äußerlich nunmehr ein Glied des Christusleibes, ein Mitglied der Gemeinde geworden ist. Das beschreiben uns auch Verse aus Römer 6, Vers 1 bis 14 ganz deutlich. Ist es wert, zu Hause nachzulesen, Römer 6. Dieser Gott und Vater ist nun über allen, durch alle, in allen. Einer ist Gott, Urquell alles Seins. Hier hat die Evolutionstheorie keinen Platz mehr. Er ist über alle als höchster Herr und Gebieter gestellt, aber voll Liebe und Gnade in der Berufung aller zu dem einen Leibe. Er durchwaltet alle, insofern als die Gemeinde in all ihren Gliedern die Stätte seines Waltens und seiner Bestätigung ist, sodass ein jeder Einzelne an ihm persönlichen Anteil hat. Und er ist in allen durch den Heiligen Geist, sodass auch jeder Einzelne für sich persönlich die Stätte des direkten Wohnens Gottes ist. Ist uns das immer bewusst? Die Gemeinde ist eine Einheit, weil sie des einen Gottes Gemeinde ist. Sie ist aber zugleich eine Vielfalt, weil Gott ja ein Gott für viele, ja ein Gott aller ist. Die Verschiedenheit, die die einzelnen Glieder als unterschiedliche Menschen haben, wird im Gegensatz zu weltlichen Ordnungen unter dem Einfluss des Geistes Gottes zur Einheit. Diese von Gott gewollte Einheit bedeutet aber, gerade weil sie lebendige Einheit eines Organismus ist, nicht im geringsten etwas wie Gleichmacherei, Schema oder Mechanismus und so weiter. Entsprechend der Vielfalt der einzelnen Glieder am Leibe Christi gibt es auch eine Vielfalt der Gaben, die Christus aus seiner Fülle verleiht. Gerade darum, weil der Leib Christi ein gesondertes Ganzes bildet, ein Abbild oder ein Vorbild der Schöpfung, gibt es auch in ihr gesonderte Aufgabenkreise. Da heißt es in Vers 7, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Das bedeutet, es ist ein Gnadengeschenk Christi, wem und wie er Gaben in der Gemeinde zuteilt. Gaben für den Dienst in der Gemeinde verleiht Jesus jedem in seinem Leib. Doch welche Gaben und Aufgaben er speziell für einen Einzelnen in der Gemeinde zuteilt, das entspricht, wie es der Vers 7 aussagt, dem Maß der Gabe Christi. Er ist es also, der zu einem besonderen Dienst in der Gemeinde beruft. Denn Gott will Wachstum. Wachstum des Einzelnen und Wachstum der Gemeinde, also des ganzen Leibes. Deswegen beruft er Menschen zu diesen besonderen Diensten in seiner Gemeinde. Vers 11 heißt es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Er hat also eingesetzt. In anderen Übersetzungen heißt es auch, er hat gegeben. Jesus Christus sorgt selbst dafür, dass sein Leib wachsen kann. Durch Menschen, die er begabt hat, wie es der eben gelesene Vers 7 beschreibt, und die eine Gabe an die Gemeinde sind. Fünf Dienste in der Gemeinde beschreibt der Vers 11. Einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten und einige als Hirten und Lehrer. Diese verschiedenen Dienste einzeln zu beschreiben, das wäre eine gesonderte Predigt. Deswegen möchte ich es einfach im Zusammenhang sagen. Ihre Dienste, gerade dieser Ältesten, umfassen Verkündigung, Leitung und Lehre. Und sie sind grundlegend für das Wachstum der Gemeinde. Ihr vornehmster Dienst ist es nach Vers 12 nicht, die Gemeinde nur zu betreuen und das Bestehende zu pflegen, sondern die Gemeindeglieder zuzurüsten, das heißt tüchtig machen, festigen, einrenken, an den richtigen Platz bringen, damit auch sie Dienste übernehmen können. Durch diesen doppelten Dienst, betreuen und zurüsten, wird die Gemeinde auferbaut. Doch sind nicht nur die leitenden Mitarbeiter verantwortlich für das Wachstum der Gemeinde, sondern alle Glieder sind mitverantwortlich mit den Gaben, die sie vom Herrn empfangen haben, mitzuarbeiten, sein Reich zu bauen. In Vers 13 gibt Paulus das Ziel für Wachsen an. Alle Gemeindeglieder sollen hineinwachsen in die Fülle Jesu Christi. Wie es Paulus auch in Epheser 3, die Verse 18 bis 21 schreibt. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erst reife, mündige Christen können die Verführungen ihrer Zeit durchschauen und ihnen widerstehen. Nochmals begründet Paulus in den Versen 14 und 15, wie lebensnotwendig Wachstum ist. Wachstum in allen Stücken, unterstreicht der Vers 15. Das meint doch gesundes, umfassendes Wachstum ohne individualistische Verengung und ohne einseitige Betonung bestimmter Erkenntnisse. Darum bindet der Apostel hier Wahrheit und Liebe zusammen. Wenn wir diese Spannung auflösen, werden wir Christus und seiner Gemeinde nicht gerecht. Ganz kurz noch der Vers 16. Dass der ganze Leib sich selbst auferbaut, ist keine Ermunterung zum Gemeindeegoismus oder Gemeindeaufbau nach eigenen Wünschen oder Plänen. Die Zielvorgabe ist klar. In der Liebe Jesu zueinander wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Aus Jesus Christus allein kommt die Kraft zum Wachsen. Er allein ist Ziel und Weg zugleich. Ihm, dem Herrn und Haupt der Gemeinde, gebührt dafür Anbetung, Dank und Lobpreis. Lasst uns deshalb treu in seinen Fußstapfen gehen und bleiben, damit er uns alle ans Ziel seiner ewigen Herrlichkeit und Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn und Erlöser, bringen kann. Unser Herr segne uns dabei alle miteinander. Amen.